Moin und herzlich willkommen zu meiner 68. Episode meiner 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Heute halte ich in den Händen das Buch Sex mit dem Universum, was ein Engel über das Leben lernt von Laura Marlina Seiler. Und bevor ich jetzt gleich meine persönlichen Top 3 Learnings aus diesem Buch mit dir teile, noch ein paar Infos zu mir und dem Projekt. Mein Name ist Martin Trositz, ich bin heute 40 Jahre alt und ich stand vor über 4 Jahren an einem Scheidepunkt in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl von Erfolg im Außen und das Gefühl von einer Leere im Innen. Und das hat sich über viele Jahre angestaut und ist dann vor circa 4 Jahren dann in dem Punkt geendet, dass ich die Entscheidung getroffen habe, mein Leben nochmal komplett umzukrempeln. Vor allen Dingen beruflich habe ich mich verändert, neu justiert. Ich habe eine Familie gegründet, habe 2 kleine Kids und wir sind vor knapp 2 Jahren umgezogen, nach 18 Jahren Großstadtleben in Hamburg, zurück aufs Land. Und Lesen war davor und auch in dieser Phase schon immer ein ganz existenzieller Bestandteil meiner Identität. Und ich habe schon immer so circa 2 Bücher im Monat gelesen, in der Regel Biografien oder Bücher aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, also in der Regel Sachbücher. Und ich durfte meine Learnings in der Vergangenheit beruflich dann immer verarbeiten in Form von Meetings, in Form von Vorträgen. Und durch meine berufliche Veränderung haben sich diese Gelegenheiten nicht mehr so oft gegeben, sodass ich vor der Frage stand, wie kann ich denn all das, was ich lerne, zukünftig weiterhin ja konservieren? Und habe dann angefangen, einfach meine Top 3 Learnings in einem Video als One-Taker zu verpacken, bei YouTube hochzuladen. Und irgendwann kam dann die Frage, ob ich das denn nicht auch irgendwie für den Audiokanal optimieren könnte, entsprechend auf den Plattformen hochladen kann. Und so ist dieser Podcast entstanden. Und dieser Podcast ist einerseits eine Dokumentation meiner Learnings, eine Dokumentation meines Wandels und möglicherweise aber auch für dich eine Quelle, so hoffe ich, für Inspiration. Und vielleicht bin ich in der Lage, auch dir ein paar Denkanstöße mitzugeben bei all dem, was mich beschäftigt. Und wie gesagt, heute geht es um das Buch Sex mit dem Universum, welches ich geschenkt bekommen habe vor circa einem Jahr in einem Paket mit vielen anderen Büchern noch zusammen, nämlich von einer Hörerin tatsächlich. Also ganz liebe Grüße an Katja P., falls du das hören solltest. Danke dir nochmal für ja, die vielen Bücher. Und dieses Buch habe ich jetzt in den letzten Wochen, also gerade aktuell, durchgelesen, weil ich neugierig war. Ich war einerseits natürlich neugierig aufgrund des Titels, ja, Sex mit dem Universum, das ist natürlich irgendwie provokant. Und ich habe das für mich ehrlich gesagt erst einmal abgetan als, ja, wahrscheinlich ganz schlaues Marketing. Ja, denn Laura Marlina Seiler, glaube ich, weiß ja auch, was sie tut. Ja, also Laura Marlina Seiler ist für mich auf jeden Fall eine Größe im deutschen Coaching-Markt und meine persönliche Assoziation mit ihr ist neben ihren wunderschönen Haaren auf jeden Fall der Umstand, dass sie Spiritualität und in meinen Augen auch Meditation, ich sag mal, salonfähig gemacht hat. Ja, und wenn man sich so das Programm auf irgendwelchen Weiterentwicklungsfestivals wie Greater anschaut, dann wird man feststellen, dass Laura da immer wieder zu den Headlinern gehört. Und ich bin aktuell selber ja auch ein bisschen auf der Suche nach meiner Rolle, nach meiner Positionierung im Markt. In meiner Rolle als Trainer und Coach frage ich mich natürlich auch, was ist eigentlich das, was mich umschreibt, was ist das, was mich umtreibt, wie könnte ich auch meine Inhalte nach außen tragen und bin einfach auch neugierig, wie die großen Marktteilnehmer das machen. Und das ist mein erstes Buch von Laura, welches ich gelesen habe und ja, möchte da gleich mal in das Buch mit dir hineinschauen. Und zum Buch selbst, es kommt auch recht schlank daher. Es hat bummelig 120 Seiten und die Storyline ist auch recht kurz erklärt. Es geht um Engel, die in einer Vorlesung sitzen, von Gott höchstpersönlich und es geht um das Thema Lebensphilosophie. Also die Engel sollen ein besseres Verständnis erlangen vom Menschen und auch vom Zugang des Menschen zu seiner Spiritualität. Und mir ist an dieser Stelle auch wichtig, dass wir uns hier nicht an dem Wort Gott aufhalten, weil Gott hier nicht verwendet wird im religiösen Sinne, sondern eher als Synonym für eine übergeordnete Kraft oder Energie oder für eine universelle Kraft oder für das Universum selbst. Jeder von uns hat vielleicht eine eigene Vorstellung von dem, was dort übergeordnet sein könnte. Und Laura verwendet dafür einfach das Wort Gott. Und um vielleicht auch hier ein bisschen zu spoilern, Gott erscheint in diesem Buch zum Beispiel auch in Form einer Frau. Ja, also um auch nochmal vielleicht zu verstärken, dass wir alle sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Gott oder diese übergeordnete Kraft sein könnte. Und das vielleicht nochmal so vorab, damit wir uns nicht irgendwie mit dieser Begrifflichkeit irgendwie überwerfen. Ja, auch Lucifer kommt mal zu Besuch im Rahmen dieser Vorlesung. Und ich darf zumindest sagen, dass ich diese Storyline tatsächlich für sehr unterhaltsam empfand. Also ich war wirklich beim anfänglichen Lesen doch recht positiv überrascht von diesem Setting und von der Leichtigkeit, die damit einherging, fühlte mich einerseits gut unterhalten, aber andererseits auch wirklich angehalten, angestoßen zum Nachdenken und wurde dann in der zweiten Hälfte oder im dritten Drittel des Buches dann tatsächlich aber doch etwas abgehängt, weil es dann darum ging, sich mit seiner weiblichen respektive männlichen Schöpferkraft zu verbinden. Und ich glaube, dass das vielleicht auch Lauras Art und Weise ist oder Lauras Weg ist, Dinge zu erklären, weil wir ja alle irgendwie nach Konzepten suchen, die einfach dazu beitragen, uns und all das, was um uns geschieht, besser zu verstehen. Und ich kann zumindest für mich einfach sagen, dass diese weibliche respektive männliche Schöpferkraft irgendwie nicht mein Konzept ist. It's not my cup of tea. Und ich sage das aber frei von irgendeiner Wertung. Ja, also ich war einfach in dem Moment dann nicht mehr so on fire mit dem Buch, wie ich es vielleicht gewesen wäre, wenn auch dieses Konzept so zu 100% auf mich zutreffen würde. Aber natürlich gehe ich sowieso mit der Haltung an ein Buch heran, was kann ich lernen und nicht, was kann ich kritisieren. Und natürlich habe ich auch hier in diesem Buch ganz, ganz, ganz viel lernen dürfen. Und meine Top 3 Learnings werden sich gleich beziehen auf eine Metapher. Und ich habe sie getauft, Dein Film des Lebens. Meine Learning Nummer 2 beschäftigt sich mit dem Thema Kontrolle. Und hier mit der Kontrolle vielleicht auch versus Vertrauen. Und in meinem dritten Learning werde ich mit dir sprechen über kindliche Erfüllung. Und ich starte mit meinem ersten Learning und wie gesagt, habe dieses Learning getauft, Dein Film des Lebens. Und es handelt sich hierbei um eine Metapher, die mir häufiger schon mal irgendwie über den Weg gelaufen ist. Ich habe sie auf jeden Fall schon mal gehört, aber ehrlich gesagt bisher noch nie so wirklich verstanden. Ne? Und auch in diesem Buch wurde die Metapher aufgegriffen, sehr ausführlich wiedergegeben, auch in einer Art und Weise, dass ich sie verstanden habe, möchte die Metapher aber auch jetzt so wiedergeben, wie ich sie für mich abgespeichert habe. Also mein eigenes Verständnis davon rezitieren, unabhängig davon, ob es genau das ist, worauf Laura hinaus wollte oder nicht. Und es geht bei deinem Film des Lebens um unsere ganz individuelle Form der Wahrnehmung unserer Realität. Und am Ende geht es darum, dass wir alle irgendwie so unsere eigene Realität haben, unsere ganz spezifische Art und Weise, die Welt zu sehen. So als säßen wir in einem Kino, schauen auf eine Leinwand und das, was dort auf der Leinwand als Film abläuft, ist also das, was wir sehen, was wir beobachten, was wir wahrnehmen und natürlich auch interpretieren. Und Wenn jetzt jemand anderes neben uns säße, der auf die gleiche Leinwand schaut, der vielleicht die gleichen Bilder sieht, wird aber eine ganz andere Wahrnehmung und auch eine ganz andere Interpretation dessen haben, was er dort sieht. Denn das, was auf der Leinwand quasi vor uns sich abspielt, das, was wir als unsere Realität wahrnehmen, ist gleichzeitig natürlich eine Projektion, die auf diese Leinwand geworfen wird. Und wenn ich jetzt in diesem Kinobild bleibe, dann befindet sich hinter uns irgendwie so eine kleine Kammer und da ist eine Filmrolle, die läuft vor so einer Lichtquelle, ne, und durch diese Lichtquelle wird das Bild auf die Leinwand geworfen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist auf dieser Filmrolle gespeichert? Und auf dieser Filmrolle sind gespeichert unsere Erfahrungen und unsere Erlebnisse, aus denen wir unsere ganz eigenen Überzeugungen, Glaubenssätze, Erwartungen, Bewertungen und Urteile ableiten. Und genau diese Glaubenssätze und Überzeugungen, die färben natürlich unsere Form der Wahrnehmung ab und oder trüben die ein oder färben die ein, nicht abfärben, sondern die färben unsere Form der Wahrnehmung ein. Und dazu möchte ich eine kleine Textstelle vorlesen auf der Seite 59. Das Problem ist nicht das, was auf der Leinwand läuft, sondern woher es kommt. Der Film ist ja in Wahrheit nichts anderes als eine Projektion aus dem Projektionsraum hinter ihr. In diesem Beispiel geht es um eine Frau, die in diesem Kino sitzt. Sie sieht auf der Leinwand nur das, was auf der Filmrolle gespeichert ist. Man könnte sagen, all ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit und ihre resultierenden Überzeugungen werden durch diese kleine Glasscheibe hinter ihr über sie hinweg in ihre Zukunft projiziert. Und dadurch, dass sie sich ihrer Überzeugungen komplett unbewusst ist, blickt sie auf die Leinwand und glaubt alles, was sie dort sieht. Dabei ist es einfach nur eine Projektion. Sie müsste einfach nur aufstehen, sich umdrehen und in den Projektionsraum gehen und könnte dort den Film austauschen. Und ich glaube, dass hier nochmal der ganz wichtige Hinweis ist, dass dieser Prozess, ne, dass unsere Wahrnehmung eingetrübt wird von unseren Überzeugungen, dass der natürlich unbewusst abläuft. Und verrückterweise erhielt ich vorgestern den Magic Monday Newsletter von Lars Ament, der nämlich dort auch ja ein ähnliches Szenario skizziert hatte und hat einen Satz formuliert in diesen Newsletter reingeschrieben, der hier ganz gut angebracht ist. Er schrieb nämlich: Wir alle sehen die Welt nicht, wie sie ist. Wir sehen die Welt, wie wir sind. Und das bringt meines Erachtens nach diese Metapher ziemlich schön auf den Punkt. Und was machen wir jetzt daraus? Ich glaube, dass wir alle vielleicht auch in unserem Film des Lebens auf unserer Leinwand Dinge sehen, vielleicht sind das einzelne Passagen, vielleicht sind das einzelne Ausschnitte, die uns nicht passen, die wir vielleicht doof finden. Und die Frage ist natürlich, was können wir machen, um das zu ändern? Und da sollte man sich vielleicht mal umdrehen und sich hinterfragen, wie komme ich denn überhaupt auf diese Form der Interpretation dessen, was ich da sehe? Und ich habe da ein Beispiel, was meiner Frau und mir widerfahren ist. Das war jetzt, ich glaube, vorgestern, da waren wir mit unseren Kids in einem Indoor-Spielplatz, ne, mit der gesamten Family, die Kids, also unsere beiden Kinder mit 3 und 6 Jahren, sind dann durch diesen Indoor-Spielplatz gedüst. Meine Frau und ich saßen auf einer Bank, haben das gesamte Szenario so ein bisschen beobachtet und vor uns stand so ein kleines Kinderkarussell, ne, also wo so 3 Pferde an Stangen hängen, es dreht sich im Kreis, aber damit sich dieses Karussell im Kreis dreht, müsste man 2 Euro einwerfen. Und wir hatten kein Kleingeld dabei und natürlich haben sich unsere und andere Kinder immer wieder auf diese Pferde gesetzt. Dann dudelte irgendwie so eine verlockende Musik, aber es fing sich halt nicht an zu drehen. Und in einem Moment, als dieses Karussell leer war, kam ein Vater mit seiner Tochter, setzte sie da drauf, hatte 2 Euro eingeworfen und auf einmal fing sich dieses Karussell an zu drehen. Und 2 Plätze auf dem sich drehenden Karussell blieben frei. Und Fiete, also unser Sohn, hat das gesehen und ist zu dem Mann hingegangen und hat ihn gefragt, ob er sich mit draufsetzen darf. Aber der Mann war ein bisschen unaufmerksam oder hat ihn nicht gehört. Und ne, Fiete hat ein, zweimal gefragt. Und dann hat er sich einfach selbstständig draufgesetzt und ist mitgefahren. Dann kam noch ein anderes Kind, was sich mit hingesetzt hat, rumgefahren ist. Dann kam auch noch unsere kleine Tochter, die haben wir dann noch bei Fiete mit aufs Pferd gesetzt. Und na, so drehte sich dann dieses Karussell. Alle Kinder waren happy. Und als ich dann dieses Karussell aufhörte zu drehen, kam der Papa des Kindes zu uns, der halt da die 2 Euro eingeworfen hat und sagte zu Johanna, die neben mir saß, dass das eine absolute Unverschämtheit sei, dass die Kinder sich da draufsetzen, und hat dann noch irgendwie rumgepoltert. Ich habe das so mit einem halben Ohr nur verfolgt, und Johanna, meine Frau, hat versucht, ihm zu erklären, dass unser Sohn ihn gefragt hatte, dass er es aber nicht mitbekommen hat und so weiter. Aber er polterte einfach die ganze Zeit nur rum. Ja, unverschämt, wie kann man sowas machen, bla bla bla. Und ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen baff. Ich war ein bisschen verärgert in Anbetracht seiner Position. Aber ja, für mich war das dann irgendwie eine Minute später vergessen. Aber ich weiß, dass meine Frau das noch lange mit sich herumgetragen hat. Das hat sie noch stundenlang beschäftigt. Und als wir dann später abends zu Hause waren, die Kids im Bett waren, hat sie mich auch nochmal gefragt, gesagt, was war das eigentlich für eine Nummer? Was glaubst du, war sein Ziel? Und da ist mir nochmal, habe ich nochmal festgestellt, dass Johanna stundenlang mit dieser Situation irgendwie sich beschäftigt hatte. Und ich war ein wenig verwundert über mich selbst, dass ich da tatsächlich loslassen konnte, weil ich auch bei solchen Angelegenheiten relativ schnell emotional getriggert wurde in der Vergangenheit und mich sowas dann auch in den ganzen Tag grübeln lässt. Und ich glaube, da spielen 2 Dinge rein. Erstens, er hat mich natürlich nicht direkt angesprochen, sondern hat ja meine Frau angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass das dort rein spielt. Aber um da auch wieder die Brücke zu schlagen zu der Metapher, zu der Filmrolle oder Film deines Lebens, ich glaube, dass ich auch generell meine Filmrolle bei der Beurteilung von Verhalten von Menschen irgendwie verändert habe. Früher war auf meiner Filmrolle gespeichert, was Menschen oder irgendwelche Leute zu mir oder über mich sagen, sagt etwas über mich aus. Das war früher meine feste Überzeugung. Und ich habe diese Überzeugung aber ersetzt durch eine neue Filmrolle, und darauf ist gespeichert, was Menschen oder Leute über mich sagen oder zu mir sagen, sagt viel mehr aus über sie selbst als über mich. Und das war genau das, was ich gedacht habe, als ich nämlich mit dem Ohr mithörte, dass der da irgendwas blubberte von unverschämt. Da habe ich mir wirklich gedacht, also wie wenig Liebe, wie wenig Leichtigkeit, Mitgefühl oder Lebensfreude muss jemand empfinden, um so zu reagieren? Also ganz ehrlich, was gibt es denn Schöneres, als Kindern eine Freude zu bereiten? Und wenn ich sowieso das Ding bezahle, und da sind 2 Plätze frei, also würde ich doch schon von alleine auf die Idee kommen, zu sagen, pass auf, Kiddos, rauf hier, es dreht sich sowieso. Und da habe ich aber gemerkt, dass ich in den letzten Jahren doch durchaus in der Lage war, auch ein bisschen Einfluss zu nehmen auf meine Filmrolle, die dann tatsächlich auch einen Einfluss nimmt auf die Art und Weise, wie ich meine Welt wahrnehme. Und was bedeutet das vielleicht für dich oder was steckt für dich drin? Du darfst dich ja auch gern mal hinterfragen, was passt dir in deinem aktuellen Film deines Lebens nicht? Ja, welche Passage, welcher Ausschnitt, welche Wahrnehmung irritiert dich, stört dich, nervt dich? Und vielleicht nutzt du das als Chance und Einladung, mal zu hinterfragen, was sagt das denn über dich aus? Welche Glaubenssätze, welche Überzeugungen, welche Erfahrungen haben dich denn vielleicht genau dorthin gebracht? Und was könntest du in deinem Denken, in deiner Art und Weise, Dinge anzugehen, ändern, um genau mit dem, was dich heute stört und irritiert, einen besseren Umgang zu finden? Und ich könnte mir vorstellen, dass du dann erkennst, dass ganz, ganz viel auch in deiner Hand liegt und dass vielleicht ganz viele Muster halt unbewusst ablaufen. Und dieses Umdrehen zur Filmrolle holt das ins Bewusstsein und gibt dir dann die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Und das war das, was ich aus diesem Learning Nummer 1, dein Film des Lebens, herausziehen konnte und möchte nun überschwenken zu meinem Learning Nummer 2. Und diese Learning Nummer 2, bevor ich es vorlese, muss ich noch mal ein bisschen anmoderieren, denn dieses Learning ist schon sehr spezifisch. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die dieses Buch lesen, gar nicht über diese Stelle so intensiv stolpern würden, wie es halt mir ergangen ist. Was aber auch natürlich daran liegt, dass das, was ich hier sage, das, was ich rekapituliere, das, was ich als Learnings präsentiere, sagt ja auch viel mehr über mich als über das Buch. Ja, das vielleicht nochmal so als kleinen Disclaimer. Und ich lese dir mal vor auf Seite 43, was mich da hat aufstutzen lassen. Das Kapitel trägt übrigens den Namen spirituell ein bisschen verklemmt, ne, und gibt schon mal so ganz gut den Rahmen, worum es jetzt hier vielleicht gehen könnte. Also ich lese wie folgt. Der Mensch kann immer nur das für sich kreieren und für möglich halten, was ihm im Rahmen seines Denkens zu diesem gegebenen Zeitpunkt umsetzbar erscheint. Wenn man misstraut und das Leben kontrollieren will, dann ist es letztendlich nur ein Ausdruck davon, dass man Angst hat, dass man überzeugt ist, es würde einem an etwas mangeln, an Wert, an Liebe, an Glück, an Fähigkeiten vielleicht und selbst daran schuld zu sein. Die Menschen, und das ist fett geschrieben, die Menschen wollen die Kontrolle behalten, weil sie irgendwann in ihrem Leben das Gefühl bekommen haben, machtlos zu sein. Das ging oft schon in der Kindheit los. Sie machen schwierige Erfahrungen und dann, zack, ist ihr eigener Einfluss aufs Leben, die Schöpferkraft, völlig vergessen. Kontrolle ist letztlich das vermeintliche Mittel der Angst gegen das Gefühl reiner Hilflosigkeit. Hinter der Kontrolle liegt also einfach Angst. Angst davor, nicht geliebt zu sein. Nicht okay zu sein, so wie man ist. Die Angst bildet also nichts anderes als einen Schutz vor dem Schmerz, der großen Scham, die mit diesen Gedanken verbunden ist. Das Schlimme ist, dass Schuld und Scham Bewusstseinszustände sind, die lähmend wirken. Sie halten die Menschen in einer Schockstarre. Und was mir an dieser Textstelle, an dieser Passage dann halt so auffiel oder was mich halt getriggert hat, was mich berührt hat, war, ich sag mal, die Gleichung Kontrolle gleich Misstrauen gleich Angst. Und warum triggert mich das? Weil ich von mir selbst behaupten würde, ich bin durchaus ein Freund von Kontrolle. Habe ich gerne Kontrolle? Ja, auf jeden Fall. Und woran mache ich das fest? Ich fühle mich einfach super wohl, wenn gewisse Dinge sich in Form von Routinen, wie sage ich das jetzt? Also wenn einfach gewisse Dinge in gewohnten und routinierten Bahnen verlaufen. Und ich weiß von mir selbst, dass Abweichungen von diesen, planbaren Vorgängen, dass diese Abweichungen bei mir zu Herausforderungen oder als sehr große Herausforderungen wahrgenommen werden, weil ich dann irgendwie Flexibilität an den Tag legen darf, improvisieren darf. Und das sind einfach Dinge, die so nicht unbedingt in meinem Tanzbereich liegen. Und ich hatte halt mich hinterfragt, ob dieses Bedürfnis nach Routinen und Gewohnheiten und damit vielleicht ja auch Kontrolle, ob ich damit jetzt irgendwie eine Angst kompensiere. Ist das Ausdruck von Misstrauen? Und da fühlte ich mich ganz ehrlich nicht abgeholt. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Also ist mein Bedürfnis nach Kontrolle ein Ausdruck von Angst? Und ich sitze hier und weiß es immer noch nicht und würde erstmal sagen, nein, ich denke nicht. Ja, also vielleicht fehlt mir aber auch noch der Zugang zu dieser Erkenntnis. Aber ich habe da noch eine Weile drauf rumgedacht und habe zumindest auch für mich eine Lösung gefunden, die ich dir ganz gleich mal präsentieren möchte. Denn ich habe auch mal überlegt, was heißt eigentlich Kontrolle für mich. Und da komme ich mal wieder zum Führungskreislauf, den ich ja schon auch sowohl militärisch als auch zivil in der Wirtschaft anwenden durfte, der immer gleich ist. Und da geht es darum, ein Ziel zu definieren, Pläne zu schmieden, sich für einen Plan zu entscheiden, dann diese Entscheidung, also dann in die Umsetzung zu bringen, also Dinge durchführen. Und dann kommt immer die Kontrolle, ob ich denn noch auf Zielkurs bin oder nicht, um dann gegebenenfalls vielleicht auch meine Handlungen anzupassen. Also Ziel, Plan, Entscheidung, Durchführung, Kontrolle, klassischer Führungskreislauf. Und ich kann für mich sagen, dass ich schon ein Freund bin von To-Do-Listen. Ich habe einen Kalender, ich führe täglich ein Journal, da stehen die wichtigsten Aufgaben für den nächsten Tag drauf. Und ich habe einen Habit-Tracker, in dem ich tagtäglich abhake, habe ich das, was ich mir irgendwie definiert habe, was mir wichtig ist, umgesetzt. Da geht es um gewisse Challenges, die ich mit mir selbst mache zum Thema Ernährung, zum Thema Liegestütze, Meditation, Sport, Lesen. Also ganz viele Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, weil sie wichtig für mich sind und weil mich dieses Habit-Tracking einfach dabei unterstützt, auf Kurs zu bleiben und meine Prioritäten umzusetzen. Und diese Challenge mit mir selbst ist etwas, was ich sehr hilfreich erachte, auch in der Arbeit teilweise mit Kunden. Also ich arbeite gerne mit Challenges und ich erinnere mich gerade an eine sehr kontroverse Diskussion zu diesem Thema mit einer Freundin, Steffi. Über Instagram haben wir uns da ein bisschen, ich sag mal, verbal ausgetauscht. Es ist natürlich auch überhaupt nicht die Plattform dafür, aber worum ging es? Ich habe einen Instagram-Beitrag geteilt oder erstellt, in dem ich irgendwie mehrere Ideen hatte oder präsentiert habe für 7-Tage-Challenges für Eltern, wo es halt unter anderem zum Beispiel darum ging, anzuregen, mal drüber nachzudenken, 7 Tage hintereinander seine Kinder bewusst zu loben oder jeden Tag mal bewusst eine Aufgabe an ein Kind zu delegieren oder darauf zu achten, die Kinder ausreden zu lassen oder mal 7 Tage hintereinander jeden Abend gemeinsam zu lesen oder am Esstisch zu sitzen ohne Ablenkung, also nicht das Handy greifen und so weiter. Und meine Intention war es, dort Menschen anzuregen, mal drüber nachzudenken und vielleicht das mal auszuprobieren, um so einen ersten kleinen Schritt zu machen. Und Steffi schrieb mir, jetzt weiß ich wieder, warum ich Challenges nicht mag. Ja, 7 Tage bringen überhaupt nichts. All das, was du hier schreibst, das sollte doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Und wir haben uns dann so in einer gewissen Diskussion verzettelt, weil ich sagte, ich will doch nur inspirieren, ich will Ansätze liefern. Und die Position von Steffi war dann, lass es doch lieber mal laufen, also hör auf dein Herz, du brauchst doch nicht alles in eine Challenge verpacken, alles hat irgendwie seinen guten Grund, wenn du etwas tust oder nicht tust, man muss nicht alles planen, man kann auch ohne Plan das irgendwie mal alles so ein bisschen laufen lassen. Und ich war wirklich hin und her gerissen, weil in gewisser Weise kann ich schon natürlich was damit anfangen zu sagen, hab ein bisschen Vertrauen, das wird schon alles gut, aber jetzt, ich sag mal, sehr extrem gesprochen, einfach mal so laufen lassen, das widerspricht auch wieder komplett meiner Natur. Und ich wünschte mir dass das alles eine Selbstverständlichkeit ist. Und vielleicht ist das auch bei allen anderen eine Selbstverständlichkeit, aber bei mir nicht. Und mir tut es gut, wenn ich weiß, dass ich eine gewisse Intentionalität an den Tag lege. Also wenn ich wirklich bewusste Entscheidungen treffe für das, was mir wichtig ist. Und das, widerspricht so ein bisschen dem Konzept von, einfach mal laufen lassen. Und da habe ich auch im Zusammenhang mit dem, was ich gerade bespreche, also mit dem Thema Kontrolle, irgendwie drüber nachgedacht und hatte so ein kleines Aha. Und zwar wirklich mit dem Bezug zur Kontrolle und zu der Frage, was möchte ich denn eigentlich kontrollieren? Und ich glaube, dass es wichtig ist, oder es hilft mir zumindest aktuell, mal zu differenzieren, möchte ich ein Ergebnis, eine Wunschvorstellung, ein Ziel kontrollieren oder eine Handlung. Und ich glaube, dass ich in der Vergangenheit immer sehr verbissen war in Bezug auf Ziele und Ergebnisse und dass ich mit Abweichungen nicht gut leben konnte. Das ist aber heute komplett anders. Also ich würde schon sagen, dass ich natürlich mir gewisse Ergebnisse wünsche, dass ich schon Ziele setze, aber dass ich gelernt habe, mich komplett davon zu lösen, in dem Wissen, dass es sowieso alles anders kommt, aber trotzdem gut. Was mir aber trotzdem wichtig ist, ist, dass ich meine Handlungen kontrolliere, also dass ich das, was ich für mich als wichtig definiere, dass ich das auch in die Umsetzung bringe. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass Erfolg aktuell für mich bedeutet, ein erfülltes Leben zu führen nach eigenem Standard. Aber wenn ich halt meinen eigenen Standard nicht definiere und den dann auch nicht irgendwie entsprechend in die Umsetzung bringen kann, dann fällt es mir auf jeden Fall schwer, irgendwie dann so in den Tag hineinzuleben. Und ich glaube halt, dass Selbstfindung schon dazu beiträgt, sich über Prioritäten und gewisse Dinge und Ziele auch bewusst zu werden, dass in der Ableitung dessen ich auch mit Selbstführung ein bisschen arbeiten muss. Also ich mich hinterfrage, wie kann ich das jetzt auf der Handlungsebene in meinen Tag beobachtbar hineinbauen, um mich dann aber tatsächlich zu lösen davon, dass das, was ich mir vorgestellt habe, wirklich tatsächlich auch eintritt. Und ich glaube, dass der Wunsch, ein Ergebnis kontrollieren zu wollen, eine Abweichung davon nicht hinnehmen zu können, dass das tatsächlich ein gewisser Indikator für Angst sein könnte, als Zeichen von mangelndem Vertrauen. Aber umgekehrt glaube ich nicht, dass die Handlungskontrolle, also wirklich tue ich die Schritte, von denen ich überzeugt bin, dass sie die richtigen sind, die mich in die richtige Richtung führen, dass das nichts mit Angst zu tun hat. Ich bin schon der Meinung, dass Fortschritt und Weiterentwicklung, Ziele erreichen, dass das auf jeden Fall immer verknüpft ist mit Aktivität. Und wenn ich Aktivität nicht tracke, nicht plane, dann kann ich es auch nicht kontrollieren. Und dann lebe ich wirklich so in den Tag hinein. Und ich glaube, dass dieses Konzept von Trennung von Ergebnis zu Handlungskontrolle mir gerade ein gutes Gefühl gibt, zu sagen, ich habe gelernt, mich von Ergebnissen und Zielen zu lösen, dass ich flexibel geworden bin, mit Abweichungen zu leben, einfach aus dem Vertrauen heraus, dass sowieso alles anders kommt, aber auch gut. Dass das aber nicht automatisch auch gleichzeitig heißt, dass ich nicht das plane und kontrolliere, was ich mir vornehme. Dass ich trotzdem schon die Schritte gehen muss, sage ich es jetzt einfach mal, sollte, von denen ich überzeugt bin, dass sie mich in die richtige Richtung führen, wohl wissend, dass alles anders kommt, ich andere Ergebnisse erziele, als ich geplant habe, aber dass sie auch gut werden. Aber es setzt trotzdem voraus, aktiv zu sein, sich auch mal zu überwinden, mutig zu sein, Dinge zu tun. Und mir persönlich helfen da Pläne, Habit-Tracker, Challenges. Und ja, so habe ich für mich diese Textstelle dann, ja, verrationalisiert, zerdacht und bin trotzdem für mich jetzt aber zu einem schönen Ergebnis gekommen. Denn, wie gesagt, die Hypothese Kontrolle gleich Misstrauen gleich Angst würde ich tatsächlich unterschreiben mit Blick auf Ergebnisse, aber nicht mit Blick auf Handlungen. Und ich bin mal gespannt, ob du dich in meinen Ausführungen wiederfinden kannst. Vielleicht schreibst du mir, vielleicht überlegst du mal, was möchtest du kontrollieren und hilft dir vielleicht die Trennung von Ergebnis zur Handlung und vielleicht gelingt es auch dir, dich von einem Ergebnis zu lösen, von diesem Bedürfnis nach Ergebniskontrolle, in dem Vertrauen, dass es gut wird. Denn das ist eine Überzeugung, die in den letzten Jahren ja sehr stark in mir gereift ist. Am Ende wird alles gut. Und das ist auch wieder eine sehr gute Überleitung zu meinem dritten Learning. Ich habe Gefühl, dass mehr oder weniger jedes dritte Learning meiner letzten Episoden immer etwas zu tun hat mit Vertrauen. Das ist diesmal wieder ein bisschen anders verpackt, nämlich hinter dem Synonym oder hinter dem Wort kindliche Erfüllung. Und ich lese dir dazu auch gleich eine Textstelle vor. Und diese Textstelle ist eine Textstelle aus der Vorlesung von Gott persönlich. Und in diesen Ausführungen hat mir der letzte Absatz, ja, ist mir hängen geblieben, hat mich berührt, hat mich selbst zum Nachdenken gebracht, weil ich natürlich auch selbst Papa bin von kleinen Kindern. Also ich konnte mich da gut identifizieren mit dieser Perspektive. Aber ne, vielleicht gelingt auch dir das, völlig unabhängig davon, ob du Kinder hast oder nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn du Kinder hast, wirst du ein paar Dinge noch besser nachvollziehen können. Wenn du keine Kinder hast, dann lade ich dich ganz kurz vorab einmal ein, darüber nachzudenken, was du denn glaubst, was wäre dein Ansatz, dein Ziel, vielleicht dein Leitstern für die Erziehung deiner Kinder? Was wäre dir besonders wichtig? Was glaubst du, möchtest du mit deiner Form der Begleitung deiner Kinder für deine Kinder erreichen? stell dir das kurz einmal vor und vielleicht auch, wenn du Kinder hast, kannst du auch mal kurz drüber nachdenken. Und jetzt möchte ich dir vorlesen einen Auszug aus der Vorlesung von Gott persönlich. Und da lese ich auf Seite 29 wie folgt. Eure Aufgabe als Engel und Gottheiten ist es, Menschen auf der Erde zu begleiten und sie darin zu unterstützen, ein möglichst erfülltes Leben zu erschaffen. Dies gelingt ihnen, wenn sie im Einklang mit ihrer Seele leben und sich an ihre innere Größe erinnern. Ich lenke die Menschen nicht. Ich habe ihnen ihren freien Willen geschenkt, um sich selbst ihres göttlichen Bewusstseins bewusst zu werden und dieses erleben zu können. Ebenso wie Eltern ihre Kinder auf die Welt bringen, sie über alles lieben und alles dran setzen werden, dass sie ein erfülltes Leben haben. Dennoch werden sie letztendlich keinen Einfluss darauf haben, wie ihr Kind sich entscheidet, was es aus seinem Leben machen will. Genauso ist es für mich mit den Menschen. Sie sind meine Kinder. Ich liebe jedes über alles und gebe ihnen mit, was ich kann, aber ich habe keinen Einfluss darauf, was sie aus der Erfahrung machen. Und ich konnte mich extrem gut damit identifizieren, dass ich als Papa in meiner Rolle als Elternteil natürlich versuche, dazu beizutragen, dass meine Kinder den Nährboden haben für ein möglichst erfülltes Leben. Ich bin mir aber bewusst, dass dem natürlich Grenzen gesetzt sind, in dem, was meine Kinder annehmen, in dem, was meine Kinder dann daraus machen. Und übertragen jetzt auf die Textpassage war es ja so, dass Gott selbst sagt, dass genau diese Intention vorherrscht mit jedem einzelnen Menschen auf der Welt. Und ich möchte mich wieder von diesem Begriff des Gottes einfach lösen oder von dem Wording, möchte einfach nur darauf hinaus, dass du dir vielleicht mal vorstellst, dass es da draußen eine Kraft gibt, eine Energie, eine universelle Macht, die genau mit dieser Intention, ja, letztendlich den Auftrag hat, deine Existenz auf der Erde zu segnen. Unser aller Existenz ist gesegnet mit der Intention, ein erfülltes Leben zu führen. Und all das, was uns in unserem Leben widerfährt, kann, soll dazu beitragen, ein erfülltes Leben zu haben. Und vielleicht ist das wieder einfach nur eine neue Umformulierung für das, was ich dir auch schon immer wieder versuche mitzugeben, nämlich Vertrauen zu haben ins Leben. Und falls du gerade Misstrauen verspüren solltest, wenn dich das irgendwie antriggert und du sagst, nee, damit kann ich nichts anfangen, dann geh doch nochmal zu Learning Nummer 1, setz dich in dein Kino und dreh dich mal um und schau mal, was ist denn da an Glaubenssätzen auf deiner Filmrolle vielleicht abgespeichert. Und vielleicht gibt es ja sogar die Möglichkeit, mal in diesen Filmraum hineinzugehen und kleine Anpassungen vorzunehmen auf der Filmrolle, vielleicht einfach mit der Perspektive oder die Perspektive einnehmend, dass das Leben gut ist und dass unser aller Existenz damit gesegnet ist, dass am Ende alles gut werden darf. Und vielleicht, ja, gibt es da die Möglichkeit, einfach deine Filmrolle ein bisschen anzupassen, um deinen persönlichen Blick auf die Welt ein bisschen positiver ausfallen zu lassen. Und das wird nicht bedeuten, dass wir alle weniger Leid oder weniger Probleme auf einmal haben, aber es ändert vielleicht so ein bisschen unsere mentale Grundhaltung, die dazu beitragen kann, all diese Hindernisse und Probleme etwas einfacher überwinden zu können. Und das war mein Learning Nummer 3. Und bevor ich gleich meine Learnings noch einmal zusammenfasse, hier nochmal natürlich der Call oder die Call to Action. Ja, wenn du etwas lernen konntest, wenn ich dich zum Nachdenken inspirieren konnte, dann freue ich mich sehr über deine positive Resonanz in Form einer positiven Bewertung. Gerne 5 Sterne hier auf Spotify, solltest du mich hier hören. Und wenn du Ratschläge hast, was ich besser machen kann oder Buchempfehlungen, dann wirst du deinen Weg zu mir finden. In den Shownotes, also in der Beschreibung jeder Episode, gibt es einen sogenannten Linktree. Da steht irgendwas mit Bio und Matrose. Da draufklicken, da wirst du den Weg zu mir finden. Da findest du aber auch weitere Ressourcen, wie zum Beispiel meine Buchempfehlungen. oder auch meine Workbooks, die alle irgendwie aktuell so in die Richtung gehen, erfülltes Leben, weil das etwas ist, was mich persönlich ja sehr leidenschaftlich beschäftigt. Und ich fasse zusammen meine Top 3 Learnings aus dem Buch Sex mit dem Universum, was ein Engel über das Leben lernt, von Laura Marlina Seiler wie folgt. Learning Nummer 1 war die Metapher Dein Film des Lebens. Wir alle haben unsere eigene Realität basierend auf unseren eigenen Erfahrungen und Überzeugungen, Urteilen und Glaubenssätzen. Wir sitzen alle in unserem Kino, schauen auf eine Leinwand, dort dreht sich unser Leben ab, dort spielt unsere vermeintliche Realität, aber diese Realität ist eine Projektion basierend auf den eben genannten Überzeugungen, Urteilen und Glaubenssätzen, die sich halt ergeben aus all dem, was wir bisher erlebt haben. Und so kann man am Ende sagen, wir alle sehen nicht die Welt, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt so, wie wir sind. Und wenn aktuell in deinem Film des Lebens etwas passiert, wo du am liebsten wegschauen würdest oder Passagen dir nicht gefallen, dann dreh dich doch mal ganz kurz um und schau mal auf die Filmrolle, die da eingelegt ist in Form deiner Glaubenssätze und Überzeugungen und frag dich ja, wie kommst du denn genau zu dieser Interpretation und gibt es dort vielleicht einen Handlungsspielraum, die Filmrolle ein bisschen zu verändern, sodass du vielleicht auch eine andere Wahrnehmung dessen hast, was dir widerfährt. In meinem zweiten Learning habe ich relativ kontrovers über das Thema Kontrolle gesprochen, weil mich getriggert hat, dass die Autorin dort behauptet, Kontrolle gleich Misstrauen gleich Angst. Und ich würde von mir behaupten wollen, dass ich gerne Kontrolle habe, dass ich es präferiere, wenn Dinge in einem kontrollierten Rahmen sich abspielen. Habe ich deswegen aber Misstrauen oder Angst? Nö. Ne? Nach meinem aktuellen Kenntnisstand, nach meinen aktuellen Überzeugungen, nein. Und habe dann aber wirklich auch versucht, mir dieses Konzept zu erarbeiten, habe versucht, irgendwie das mal zuzulassen, kontrovers zu hinterfragen und bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich differenzieren möchte, was ich kontrollieren will. Denn ich habe in der Vergangenheit die Neigung gehabt, auch Ergebnisse zu kontrollieren oder kontrollieren zu wollen und Abweichungen von meinem persönlichen Ziel als schlimm wahrzunehmen. Durfte aber in den letzten Jahren die Erfahrung machen, dass andere Ergebnisse, die sich einstellen, häufig sogar noch viel, viel besser sind als das, was ich mir hätte ausdenken können. Und deswegen habe ich auch gelernt, mir natürlich Ergebnisse und Ziele auszumalen, darauf aufbauend Pläne zu schmieden und Handlungen daraus abzuleiten, aber mich von diesem Ergebnis zu lösen, mich eher auf die Handlungen zu konzentrieren, dafür Sorge zu tragen, dass ich die Schritte gehe, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, um dorthin zu kommen, aber in dem Wissen vielleicht ganz woanders am Ende zu landen. Und diese Trennung der Kontrolle eines Ergebnisses zur Kontrolle einer Handlung war für mich dann zumindest eine plausible Erklärung, wie ich damit umgehen kann. Ja, denn die Ergebniskontrolle, glaube ich, impliziert tatsächlich ein gewisses Misstrauen, vielleicht auch eine gewisse Angst, vielleicht ein Misstrauen auch dem Leben gegenüber, vielleicht als Ausdruck einer Haltung, von der ich sage, wenn es nicht so läuft, wie ich es will, dann wird es schlecht. Ich durfte aber lernen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und das führt mich auch zu meinem dritten Learning, welches ich getauft habe auf den Namen kindliche Erfüllung. Und da geht es um die Frage, was wünschst du dir für dein Kind? Ja, welche Rolle hast du vielleicht dabei als Elternteil? Und ich kann mir vorstellen, unabhängig davon, ob du jetzt Kinder hast oder nicht, dass du dich vielleicht auch anschließen könntest, dass es darum geht, einen Rahmen zu schaffen für unsere Kinder, ihnen einen Nährboden zu schaffen für ein erfülltes Leben. Wohl wissend, dass wir nicht beeinflussen können, was unser Kind am Ende daraus macht, weil das einfach nicht in unseren Händen liegt. Und jetzt stell dir mal vor, dass genau diese Grundintention, die Grundintention ist des Universums, sage ich jetzt mal, dir gegenüber. Ja, also dass unsere gesamte Existenz gesegnet ist von der Grundintention, ein erfülltes Leben zu haben. Und dass all diese universelle Kraft, diese Energie oder dass Gott all das tut, was er tut oder dass all das, was passiert, genau zu diesem Ziel beitragen soll. Und vielleicht kann ja diese Perspektive auch ja eine kleine Justierung, Nachjustierung sein auf deiner persönlichen Filmrolle des Lebens, die dann dazu beiträgt, vielleicht auch gewisse Herausforderungen, Probleme besser überwinden zu können. Sie wird es nicht auslöschen, aber vielleicht dazu beitragen, ja, da besser durchzukommen. Und das waren sie, meine drei Learnings aus dem Buch von Laura Melina Seiler. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat oder mit einer Textstelle von Lucifer. Ja, wir wollen jetzt ja nicht hier die ganze Zeit nur The Sunny Side of Life besprechen, sondern auch Lucifer hat einen kleinen Gastauftritt hier in diesem Buch im Rahmen der Vorlesung. Und da möchte ich abschließend folgende Textstelle mit dir teilen auf Seite 82. Lucifer bewegte sich langsam durch den Raum, seine Präsenz fesselnd, als er fortfuhr. Es ist verständlich, dass wir lieber im Licht stehen wollen. Es fühlt sich wärmer an, sicherer. Aber vergesst nicht, ohne Schatten kein Licht. Die Schatten existieren als Kontrast, um das Licht heller erscheinen zu lassen. Letzter Satz, ich wiederhole dir nochmal. Die Schatten existieren als Kontrast, um das Licht heller erscheinen zu lassen. Ich lasse das einfach mal so stehen, auf dich wirken. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Wertschätzung in Form von Zeit. Würde mich sehr freuen, wenn du auch in 14 Tagen wieder mit am Schlüssel wärst. Bis dahin eine gute Zeit, viel Leichtigkeit, Lebensfreude und bis zum nächsten Mal.